Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, nachdem jedermann Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern, nahmen die Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade beim ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde.
Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffe nennt sich unser Verstand. Ja, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang.
Es hat dann doch noch mal 8 Jahre gedauert, bis der WM-Titel kam, aber sie waren geduldig und es kam wirklich. Deutschland, Weltmeister der Herzen, wir haben in letzter Zeit viel über die WM 2014 gesprochen, ein bisschen Abwechslung rein. WM 2006, wer erinnert sich noch daran? Das war die WM in Deutschland. Ich habe unglaublich viele gute Erinnerungen an diese WM-Zeit. Damals war ich erst ein Jahr in Mannheim, ich war jung und frei. Ich habe in der WG gewohnt, wir hatten nur Spaß, wir waren unterwegs, es waren wochenlang, ich glaube 6 Wochen am Stück, 30 Grad, es war Hitze, es war Fußball, wir haben ungefähr jedes Spiel gewonnen gefühlt im Nachhinein. Über das Italien-Spiel reden wir jetzt nicht, das blenden wir aus, es ist in meiner Erinnerung auch komplett weg und es war einfach eine genial gute Zeit. Deutschland hat WM gefeiert und selbst als wir nur Dritter wurden, waren wir am Feiern und haben das irgendwie noch genossen. Also war irgendwie was ganz Besonderes, die WM in Deutschland zu haben. Es war ein ganz spezielles Gefühl, das man da hatte. Und die Deutschen waren, so empfand ich das, sehr beliebt und die waren vor allem dafür bekannt in dieser Zeit, nicht dafür, dass die hier diesen Weltspitzenspieler hatten, der eine, der das Match macht, sondern in der Regel sind die Deutschen dafür bekannt, dass sie ein gutes Team haben, dass sie gut zusammenarbeiten. Irgendwie meistens ist es nicht so, dass die von außerhalb die anderen Länder sagen, hey, die haben den Profi schlechthin, sondern meistens, zumindest ist das meine Erfahrung mit dem deutschen Team, zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie ein Team sind, dass sie gut zusammenspielen und dass sie dann eben auch gewinnen. Und Deutschland 2006 hatte eine gemeinsame Mission, Deutschland und die deutsche Nationalmannschaft. Und die Mission war, wir werden Weltmeister. So, heute Morgen haben wir als Gemeinde auch eine gemeinsame Mission. Unsere Mission ist, wir sind Weltbeweger. Wir sind Weltbeweger. Und das Ganze fing an, haben wir schon ein paar Mal drüber gehört, die letzten Wochen, eben nach diesem Pfingstfest, wo Petrus gepredigt hat, plötzlich Megachurch, 3000 Leute bekehren sich und es geht was. Die Leute sind begeistert, sie sind Aufruhr. Und die Leute, die da zusammenkamen, die haben sich plötzlich zusammengetan. Und hier ist was ganz Besonderes entstanden. Nach diesem Pfingstfest, als aus allen Ländern die Leute kamen, teilweise zu Christen wurden, ganz viele Leute, sind manche wieder zurückgegangen in ihre Städte, nach Hause und haben dort von Jesus erzählt, andere sind da geblieben. Aber was passiert ist, war, die haben sich zusammengetan. Die sind nicht mehr für sich alleine geblieben, sondern die haben gemerkt, hey, uns verbindet hier was ganz Besonderes. Die haben erkannt, dass die Sünden vergeben wurden. Die haben erkannt, dass Jesus sie frei gemacht hat. Die haben erkannt, dass jetzt diese Schuld von ihnen genommen wurde. Und das hat sie begeistert. Es gibt ein Lied, das ich sehr gern mag, weil es sehr viel Wahrheit über mich und vielleicht auch über dich aussagt. Das ist von Misty Edwards, da heißt es in einer Zeile: I was numbered among the walking dead. I should have been condemned. I should have gone to hell. Und das haben die erkannt. Ich bin unter den lebenden Toten gewesen, tot unter den Lebenden gewesen. Ich gehörte zu den lebenden Toten so. Ich sollte verdammt werden. Ich war bestimmt dazu, in die Hölle zu kommen. Und das haben sie verstanden. Das war meine Vergangenheit. Und jetzt hat was Neues angefangen. Durch Jesu Tod am Kreuz habe ich ein völlig neues Leben, so wie wir heute Morgen schon gesungen haben. Er macht alles neu. Es ist so, als ob ich zum ersten Mal atme. Genau, und diese Gemeinde, die da geboren wurde, diese erste christliche Gemeinde, die hat in einem Umfeld gelebt. Und wenn ich daran, wenn ich so über die erste Gemeinde nachdenke, dann denke ich meistens erstmal an Verfolgung, an Widrigkeiten. Und das hatten die auch. Also man erfährt ja schon von einigen, die dann inhaftiert wurden, Paulus, Petrus und so weiter. Aber ganz am Anfang, als die erste Gemeinde entstanden ist, war es erstmal so, dass die hatten, wie wir auch, Religionsfreiheit, beziehungsweise die waren geduldet. Das Römische Reich herrschte gerade und im Römischen Reich herrschte der Pluralismus und das hieß, jeder durfte seinen Gott haben, alle haben sich gegenseitig ihre Götter akzeptiert und die Juden haben da eine Ausnahme gemacht. Die Juden waren das einzige Volk, die gesagt haben, nein, es gibt nur einen einzigen Gott und der muss angebetet werden. Und irgendwie haben die Juden es geschafft, dass sie aber geduldet wurden im Römischen Reich. Die haben so eine Ausnahmegruppe dargestellt. Und da die Christen jetzt eben aus dem Judentum herauskamen, am Anfang hat man die Christen einfach als eine Splittergruppe von den Juden angesehen. Und somit waren auch die Christen geduldet im Römischen Reich. Dadurch konnte man einfach auf die Straßen gehen, auf die Plätze gehen und von Jesus erzählen. Die Juden selbst, die mochten das nicht so gern, die hatten nicht so gern diese Gemeinschaft mit den Christen, weil die sich ja natürlich abgehoben haben auf eine extreme Art und Weise, deshalb hat sich das später verändert. Aber ganz am Anfang, als die Gemeinde entstanden ist, ging es den ersten Christen ungefähr so wie uns, die hatten die Freiheit wirklich auf den Marktplatz zu gehen, auf den Paradeplatz und von Jesus zu erzählen. Was sie zu befürchten hatten, war, dass Juden sie angreifen und dass Juden irgendwelche hinterhältigen Verleumdungen gegen sie vorbringen. Aber sie wurden nicht staatlich verfolgt, so wie das später der Fall war. Also es ging ihnen ähnlich wie uns. Uns geht es noch ein bisschen besser. Wir werden in der Regel nicht verleumdet und ins Gefängnis geworfen. Aber sie hatten diese Redefreiheit. Und was mir in diesem Abschnitt von der Bibelstelle sehr aufgefallen ist, und das ist ein Nebensatz oder ein ganz kleiner Satz, ganz unten in 47, da steht, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und das ist mir irgendwie aufgefallen und ich glaube, dass es keine unbedeutende Sache ist, dieses Wohlwollen. Wir haben als HDH eine Gemeindevision. Wir wollen Gott in allen Dingen anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Und da spielt, glaube ich, dieses Gunst und Wohlwollen beim ganzen Volk haben auch eine Rolle. Ich komme da später noch drauf, inwiefern. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, Wohlwollen und Gunst beim Volk zu haben. Aber wie kam es überhaupt dazu? Wie kam es dazu, dass eben diese Gunst entstanden ist beim Volk? In Vers 46 steht, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Wer von euch hat in seiner Teenie-Zeit einen besten Freund, eine beste Freundin gehabt? Jemand, mit dem man Pferde stehlen kann. Ich hatte auch eine beste Freundin. Eine ganze Zeit lang war ich täglich mit Patricia unterwegs. Wir waren zusammen in der Schule, wir saßen nebeneinander, wir haben die Pausen miteinander verbracht. Nach der Schule bin ich heimgegangen, ich habe gegessen, ich habe Hausaufgaben gemacht, das musste ich machen, bevor ich weggehe. Und dann bin ich zu Patricia. Wir haben unglaublich viel geteilt. Wir haben unter anderem unseren Musikgeschmack geteilt. Backstreet Boys, schlechte 90er-Jahre-Musik. Wir haben unsere literarischen Vorlieben gehabt. Bravo, Mama, ich habe sie mir gekauft, es tut mir leid, ich weiß, ich durfte es nicht. Ja, habe ich gemacht. so muss es rauskommen. Wir hatten die gleichen Serienvorlieben. Verbotene Liebe, Marienhof. Wir haben einfach zusammen funktioniert und uns war irgendwie nie zusammen langweilig. Und wenn uns langweilig war, dann war uns zusammen langweilig. Und es war irgendwie auch schon wieder gut. Also wir haben wirklich die ganze Zeit eigentlich unsere komplette, also wahrscheinlich 2-3 Jahre unseres Lebens gemeinsam verbracht. Und das Interessante ist, oder vielleicht wahrscheinlich nicht interessant, es ging euch bestimmt genauso mit eurem Pferdestehlkumpel. Meine Eltern mussten mich nicht dazu überreden, dass ich nach den Hausaufgaben zu Patricia noch gehe. Ich wollte zu Patricia. Meine Eltern haben mich vielleicht eher mal stoppen müssen und sagen müssen, hey, heute bleibst aber zu Hause, machst mal ein bisschen, hilfst was mit beim Geschirrspülen und so weiter. Und ähnlich ging es, glaube ich, auch den ersten Christen. Die ersten Christen hatten untereinander eine Patricia gefunden. Beste Freunde, Leute, die zusammenpassen, die die gleichen Werte teilen, die die gleichen Anliegen haben. Die haben gemerkt, wir passen einfach zusammen und wir wollen uns so oft wie möglich sehen. Die wollten sich sogar täglich sehen. Und die haben gemerkt, wie gut diese Gemeinschaft tut. Und jetzt Frage an dich, wie gerne besuchst du die Hausgruppe, wie gerne besuchst du den Gottesdienst? Ist es eine, wow, da will ich hin Sache? Ist es eine, es gefällt mir hier? Ist es eine, ich habe hier gleichgesinnte Sache? Den ersten Christen ging es genauso. Die wollten nichts anderes. Da steht drin, und sie trafen sich täglich einmütig beieinander im Tempel. Täglich, wir treffen uns sonntags. Und brachen das Brot hier und dort und so weiter in den Häusern. Die wollten sich sehen. Hast du diese Lust an Gemeindeveranstaltungen, und ich will es gar nicht so trocken nehmen, hast du diese Lust, mit deinen Geschwistern zusammenzukommen? Macht dir das so Spaß? Meine Eltern mussten mich nicht überreden und keiner musste die ersten Christen überreden. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass uns niemand überreden muss, wirklich in die Gemeinde zu kommen, mit unseren Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Das sollte ein Ort sein, wo wir uns verstanden fühlen, wo wir Austausch haben, wo wir füreinander da sind. Also diese Treffen in der ersten Gemeinde, die waren qualitativ etwas hochwertiger als meine Treffen mit Patricia. Da steht nämlich in Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also die hatten so ein paar Sachen, die waren ihnen scheinbar besonders wichtig. Da hat Lukas das aufgeschrieben, das sind so Grundlagen, die er genannt hat. Das haben die einfach immer gemacht, wenn sie zusammen waren. Davon war diese Gemeinschaft geprägt. Zum einen von der Lehre der Apostel. Naja, die Apostel haben gelehrt, die hatten Autorität und es war ihnen wichtig, dass sie nicht von dem abkommen, was die Apostel lernen, dass sie nicht ihr eigenes Ding draus machen, sondern es war ganz wichtig, dass sie in dem bleiben, was sie gesagt haben. Wo finden wir heute die Lehre der Apostel? Die Lehre der Apostel ist uns in ein Buch hineingegeben. In der Bibel, wir finden das Wort Gottes, die Apostel haben das Wort Gottes weitergegeben, sie haben gepredigt, sie haben geredet von Jesus und die Dinge, die für uns wichtig sind, die damals schon für die Gemeinde wichtig waren, die finden wir in seinem Wort, wenn wir es lesen mit seinem Heiligen Geist. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Grundlage haben. Wir brauchen das und um diese Grundlage zu bekommen, musste die erste Gemeinde, die sind in ihre Versammlungen gegangen und haben sich das von den Aposteln angehört und wir kommen in die Versammlung, wir hören sonntags die Predigt, wir tauschen uns darüber aus, wir lesen unter der Woche unsere Bibel und das ist wichtig für uns, das ist eine Grundlage, das ist was, das uns prägen sollte. Weiter steht in der Stelle, hat Lukas geschrieben, dass sie im Brotbrechen zusammenkamen. Das haben wir letzte Woche zusammen gemacht, wir haben Abendmahl gefeiert. Gemeinsam sich daran zu erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er seinen Leib zerbrochen hat für uns und sein Blut vergossen ist für uns. Und dieses Brotbrechen bedeutet nicht nur, dass sie Abendmahl gefeiert haben, sondern die haben auch richtig gute Zeiten zusammen verbracht, die sind essen gegangen zusammen. Die haben, ja, das ist super, ich liebe essen gehen, also heute nach dem Tanzkurs gerne wieder irgendwo was Leckeres essen. Die sind zusammen an Stollen gegangen. gegangen. Die sind zusammen auf eine 90er-Jahre-Party gegangen, wenn man das so sagen darf. Die sind zusammen zu Trips Drill gegangen. Die haben einfach ihr Leben miteinander geteilt. Wenn es da schon alles gegeben hätte. Die haben ihren Alltag miteinander verbracht und das macht so Spaß. Mir macht es so Spaß, einen Marc Becker am Stollen zu treffen und mir erzählen zu lassen, wie genial dieses Konzert von Switchfoot war am Donnerstagabend, wo da noch ganz viele andere, Sandy, Silas und so weiter, dabei waren und die haben Gemeinschaft gehabt die ganze Zeit. Und genau so soll es sein. Wir sollen zusammen sein. In der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, Abendmahl feiern, aber auch im Zusammenchillen. Und sie sind beständig geblieben im Gebet. Und es ist wichtig, für sich alleine sein Gebetsleben zu kultivieren. Ich weiß, also ich komme da regelmäßig an meine Grenzen und ich weiß, dass es wahrscheinlich vielen von euch auch so geht, diese Gebetszeit alleine zu kultivieren. Aber hier reden wir jetzt von gemeinsamen Gebetszeiten. Und da beeindruckt mich eine Freundin, an die ich mich erinnert habe in der Vorbereitung, ist die Ingrid, die ist mittlerweile bei Community. Und wenn man sich mit der Ingrid trifft, dann setzt man sich in der Regel zusammen, man erzählt ganz viel, tauscht sich aus, aber du kommst nicht weg, egal wo du bist, ohne dass man noch gemeinsam gebetet hat. Egal, ob du im McDonald's bist oder was weiß ich, auf dem Paradeplatz, wenn du dich mit Ingrid unterhältst, dann wirst du am Schluss noch gemeinsam beten. Und das finde ich so cool. Und das möchte ich mir neu vornehmen. Ich rede so viel, ich tausche mich gern aus, ich tausche mich gern über ganz banale Dinge aus, aber auch über den Glauben. Aber was ich merke, was mir oft fehlt, ist das Ganze dann nochmal mit Gott auszutauschen. Zusammen vor Gott zu bringen, ihn mit einbeziehen, nicht nur sich über ihn zu unterhalten, sondern sich mit ihm zu unterhalten. Und das zusammen. Reden und beten. Und da habe ich eine kleine Hausaufgabe für unsere Hausgruppen diese Woche. Ich weiß nicht, wie das bei euch in den Hausgruppen ist. Bei uns kommt Gebet, dieses gemeinsame Gebet, immer wieder mal zu kurz. Man hat Lobpreis, man unterhält sich über die Predigt und am Schluss, gut, dann beten wir noch kurz. Aber ich glaube, Gebet sollte noch einen höheren Stellenwert bei uns haben. Deshalb die Hausaufgabe an die Hausgruppen diese Woche. Nehmt euch doch mal diese Woche 30 Minuten, wirklich 30 Minuten Zeit für gemeinsames Gebet und lasst jeden zu Wort kommen. Ich habe noch ein paar Tipps für euch. Wenn du in der Hausgruppe bist und du denkst dir so, oh, dieses Lautbeten, ich traue mich das einfach nicht, das ist nicht meins, ich finde da nie die richtigen Worte, dann kannst du zum Beispiel zu Hause ein Gebet vorbereiten. Du kannst dich heute Mittag oder wann auch immer diese Woche hinsetzen, beten und dann ein Gebet aufschreiben, so wie du es ehrlich meinst und wie du es dann vorlesen kannst in der Hausgruppe. Oder du suchst dir, vielleicht hatte ich ein Gebet schon mal von einer anderen Person inspiriert, das aufgeschrieben ist. Es gibt auch geschriebene Gebete. Du kannst es mitnehmen, du kannst es vorlesen. Fangt an mit Lob und Dank an Gott. Bringt nicht zuerst eure Bitten, sondern fangt wirklich an, ihn zu preisen. Und dann lasst euch leiten, wirklich vom Heiligen Geist. Und wenn ihr in die Fürbitte geht, habe ich auch noch ein paar Tipps. Ihr könnt zum Beispiel beten für die Alpha-Kurs-Teilnehmer, die den Kurs jetzt durchlaufen haben, dass sie wirklich von Jesus berührt werden. Für uns als Leiterteam, wir empfangen gern Gebet. Für Freunde, die Gott nicht kennen, ist eine super Sache. Für die Stadt, für das Café-Projekt von HDH und auch für persönliche Anliegen. Nehmt euch einfach mal die Herausforderung und eine halbe Stunde, 30 Minuten durchzubeten mit der Hausgruppe. Vielleicht macht ihr das eh jeden Montag oder wann auch immer ihr euch trefft, wir nicht. Dann ist es ja cool, dann könnt ihr noch 10 Minuten draufpacken oder so. Aber wenn das für euch auch in der Gruppe eine Herausforderung ist, dann nehmt euch das vor. Genau. Und weiter, gemeinsames Gebet, nicht nur in der Hausgruppe ist es möglich, nicht nur auf dem Paradeplatz oder im McDonald's. Sonntagsmorgens treffen wir uns immer von 9.30 Uhr bis 9:15 Uhr, da kann man auch gemeinsam beten, da kann man das üben und es tut gut, das gemeinsam zu machen. Man muss sich's manchmal vornehmen, aber es ist echt eine gute Sache und es sollte was Natürliches für uns sein. Genau. Also, die Lehre der Apostel war grundlegend für die Zusammenkünfte, gemeinsames Brotbrechen, Abendmahl und gemeinsame Mahlzeiten und das Gebet, das war Grundlage bei denen. Und weiter steht in Vers 44, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig habe. So. Ja, wo ist mein, ach, da ist meine Liste. Ich habe mir gedacht, ich bringe eine Liste mit heute Morgen. Ich habe mal so eingeteilt in Einkommen, in Grundstück und Autos. Und wenn euch sonst noch was auffällt, dann könnt ihr das da auch notieren. Ich hoffe, ihr habt die Daten einigermaßen im Kopf, weil dann können wir es später sammeln und dann können wir es einfach aufteilen. Wer jetzt gar nichts hat, das auch auf der Liste vermerken, weil du kriegst dann den Teil. Nee. machen wir nicht, weil wir die Bibel nicht für die Autorität halten, nicht weil wir die Bibel nicht ernst nehmen, aber wir glauben, dass Lukas hier an dieser Stelle erzählt, wie es unter den ersten Christen war, was aber nicht heißt, dass es nicht auch ein Beispiel für uns ist, inwiefern. Ich habe diese Grundlage bei den Zusammenkünften, die wir hier eben gehört haben, mal zusammengefasst in maßloser gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Also die sind wirklich, das ist krass, die haben verkauft, die haben ihre, wenn wo Not war und jemand hatte einen Acker, dann haben die den verkauft. Ich frage dich mal, wie oft hast du schon irgendwas verkauft, was dein eigen war, um es jemand anderem zu geben? Oder wie oft hast du, habe ich schon jemanden gesehen, der Geld braucht, vielleicht auch nicht mal nur 10 Euro zum Essen gehen, sondern auch ein bisschen mehr und warst bereit, es zu geben? Das war eine Grundeinstellung bei den ersten Christen, die haben ihr Vermögen hergegeben, um die Nöte der anderen wirklich zu lindern. Und ich glaube, dass es ein Vorbild für uns sein soll, wirklich eine Hingabe füreinander zu haben, dass wenn wir sehen, egal ob das jetzt finanziell ist oder ob das seelische Nöte sind, dass wir bereit sind, wirklich Opfer zu bringen füreinander, dass wir bereit sind, einen Teil von uns wegzugeben und dem anderen anzubieten, ob das Zeit ist, ob das Geld ist, ob das Freundschaft ist, einfach maßlos füreinander zu sein, weniger an mich zu denken und mehr an dich zu denken. Das ist echt herausfordernd und vielleicht bedeutet es für den einen oder anderen manchmal wirklich auch, etwas nicht zu kaufen, was er sich eigentlich kaufen wollte oder etwas herzugeben, um es dem anderen zu geben, weil der es nicht hat. Aber das ist einfach so, das wurde mir bewusst, ich muss da wacher sein, ich muss da aufmerksamer sein. Wie geht es den Leuten um mich herum? Kann ich helfen? Das war eine Grundeinstellung, die erste Gemeinde hatte. Das hat alles, all diese Dinge sind Dinge, die wären nicht geschehen, hätte der Heilige Geist nicht unter dieser Gemeinde gewirkt. Wären die nicht verändert worden, aufgeweckt worden, zum Leben erweckt worden vom Heiligen Geist, dann wäre all das nicht geschehen. Aber der Heilige Geist lebte in den ersten Jüngern und das waren die Resultate davon. Diese Gemeinschaft war ein Resultat davon. Und der Heilige Geist hat weitergewirkt. Er hat gewirkt, dass sie eine Gottesfurcht hatten. Ich glaube, dass in den Versammlungen damals in Jerusalem keiner beim Lobpreis plötzlich eine SMS geschrieben hat oder ähnliches. Ich glaube, dass die sich ihres Gottes so bewusst waren, der Anwesenheit von dem Höchsten so bewusst waren, dass sie ihre Aufmerksamkeit ganz auf ihn gerichtet haben. Und das ist eine Herausforderung immer wieder auch für mich, in meine Gedanken abschweifen, im Lobpreis oder auch in der Predigt, beim Bibellesen, wieder zurückzukommen, mir bewusst zu machen, hey, ich rede hier mit dem Allerhöchsten, ich habe das Privileg, vor Gott selbst zu treten, mit ihm in einer engen Beziehung zu sein. Und das ist ein riesiges Privileg. Ich käme niemals auf die Idee, wenn ich eine Einladung von Angela Merkel hätte, mich vor sie zu stellen und durch die Gegend zu schauen und mein Handy zu zücken, eine SMS zu beantworten oder was auch immer man machen kann. Das würde ihr keinen Respekt entgegenbringen. Und so mir ist es so bewusst, wenn ich vor Angela Merkel stehe, dass es gerade ein krasser Moment ist, obwohl ich es noch nie getan habe. So bewusst muss es mir doch auch sein, wenn ich vor Gott stehe, dass ich gerade dem Höchsten begegne. Und das hat was mit ihnen gemacht. Das hat sie in eine Gottesfurcht gebracht. Das hat sie ehrfürchtig sein lassen. Und weiter waren diese Zusammenkünfte geprägt von dem Wirken des Heiligen Geistes, auch von dem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Zeichen und Wunder geschehen sind durch die Hand der Apostel. Die waren bereit, dass der Heilige Geist auch über ihr Verständnis hinaus wirken kann. Nicht nur die Dinge, die im Zusammenleben wichtig sind, dass man übernatürlich Geduld hat, dass man sich übernatürlich aufopfert füreinander, sondern auch wirklich die Dinge, wo du denkst, okay, ganz krass, geht nicht. Wasser teilen, das Rote Meer, geht nicht. Einen Lahmen laufend machen, geht nicht. Das kann unser Gott. Hallo? Und ich glaube, dass eben das ist die Grundlage, hat die Karin heute Morgen im Gebet gesagt, die Grundlage der ersten Christen waren diese Dinge, dass sie in der Lehre der Apostel geblieben sind, Brot gebrochen haben, Gebet, füreinander da waren. Sie hatten Gottesfurcht und sie haben das Wirken des Heiligen Geistes zugelassen. Und ich glaube, dass genau das, wenn wir so leben, das eine Auswirkung hat auf uns, aber auch über unsere Türen hinaus. Und hier kommen wir wieder auf den ersten Satz, der mir so hängen geblieben ist. Sie haben Wohlwollen gefunden beim ganzen Volk. Dadurch, dass sie wirklich so in Einheit miteinander gelebt haben, dass diese Wunder geschehen sind, dass sie so eine besondere Gemeinschaft waren, wurde das Volk auf sie aufmerksam. Und ich glaube, ich glaube, dass eben dieses Wohlwollen beim Volk ein Türöffner war zum einen damals und auch heute bei uns. Wenn wir so miteinander leben, dann wird es einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du mal durch die Stadt gelaufen und du kommst so an den bekannten Läden vorbei und plötzlich läufst du an einem neuen Laden vorbei und es sieht interessant aus, aber du erkennst gar nicht so recht, was ist da jetzt drin. Ist da vielleicht ein neues kleines Café oder ist es ein Second-Hand-Laden oder sieht irgendwie schön aus, aber die Türen sind zu. Ich weiß gar nicht, hat es jetzt geöffnet? Da ist auch eine Klingel, muss ich da jetzt erst klingeln? Wenn ich da klingel und da ist nichts, dann habe ich mich ja irgendwie blamiert oder ich gehe rein und da steht nur ein Verkäufer und der läuft mir auf Schritt und tritt hinterher und schaut, was ich mache, das ist irgendwie sehr unangenehm. Das kann eine Situation sein. Du kannst aber auch in die Stadt gehen, einen neuen Laden entdecken, denkst, oh, was ist denn das? Sieht aber nett aus, Café, Second-Hand-Laden, weiß ich gar nicht genau. Ah, da steht die Tür weit offen, da wage ich doch jetzt mal einen Schritt rein. Ah, das sind auch schon andere Leute. Und dann fängst du an, dich umzuschauen. Und ich glaube, dass wir einen ähnlichen Effekt auf die Menschen um uns herum haben können, die Gott noch nicht kennen. Wir können Türöffner sein. Wir können als Gemeinde einladend sein. Wir können als Gemeinde so miteinander leben, dass es ansprechend ist für die anderen und wir können ihnen so entgegentreten, dass sie sich trauen, durch die Tür zu gehen. In Johannes 13, 35 sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das merken die anderen. Ich hatte schon Freundinnen, Arbeitskolleginnen mit in Gemeindeveranstaltungen mit dabei und was ich öfter zu hören bekommen habe, war, also es ist ja krass, die sind alle so nett zueinander, die umarmen sich alle, sie waren wirklich geflasht davon, dass so so eine Liebe hier herrscht, dass wir uns wirklich mögen und offensichtlich nach außen. Scheint nicht so die Regel zu sein, aber das hat wirklich einen Unterschied gemacht. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich mit dem Heiligen Geist uns verändern lassen und in dieser Gemeinschaft leben miteinander im Heiligen Geist, dass es auch sichtbar ist nach außen hin. Wir brauchen Worte, Proklamation und wir müssen handeln, Praxis. Beides ist wichtig. Und ich glaube, dass es wirklich einen Unterschied macht, Du traust dich wahrscheinlich weniger, jemandem eine Frage zu stellen, der dir immer so verschlossen vorkommt und du denkst, kann man den auch was ansprechen? Wie ist der drauf? Oder ist mir eher unsympathisch? Als wenn du eine Person triffst, wo du denkst, Mensch, die ist immer gut drauf, die ist nett, die ist zugänglich, die kann ich doch auch mal eine Frage stellen. Ich denke, das verändert wirklich was. Und ich glaube tatsächlich, dass die Christen damals in Jerusalem nicht dieses Wohlwollen vom Volk gehabt hätten, wenn das jeder für sich alleine getan hätte. Wenn jeder für sich alleine zu Hause Abendmahl gefeiert hätte. Jeder für sich alleine Bibel gelesen hätte. Wenn jeder gebetet hätte. Aber wenn sie nicht zusammengekommen wären und diese Schule auch gehabt hätten, die da drin ist, diese Charakterschule, dieses geistliche Reifen, wenn sie das nicht getan hätten, ich glaube nicht, dass irgendwann Lukas geschrieben hätte, sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk. Weil sie wären gar nicht als sie, als die Gemeinde aufgefallen und aufgetreten. Und deshalb glaube ich auch, dass es für uns wichtig ist, diesen Unterschied zu machen. Dass es für uns wichtig ist, nicht nur jeder für sich so zu leben, wie er glaubt, dass Gott es von einem für richtig hält, sondern dass es ganz essentiell ist, in der Gemeinschaft zu sein. Sehr gerne in HDH, ich liebe diese Gemeinde, ich liebe die Strukturen, auch wenn es ein ganz böses Wort ist in HDH. Ich liebe diese Strukturen, weil genau im Gottesdienst, in der Hausgruppe, in der Minigruppe finden all diese Dinge statt. Das sind Strukturen, die dafür da sind, dass Leben entsteht. Und deshalb möchte ich dich einladen, dass du wirklich dir eine Minigruppe suchst, dass du dir eine Hausgruppe suchst, dass du jeden Sonntag in den Gottesdienst kommst, weil du sollst kein Besucher sein. Als Besucher fühlt man sich nicht so wohl, wie wenn man Familienmitglied ist, an den Kühlschrank gehen kann und sich die Sachen rausholen. Also die deutsche Nationalmannschaft hatte eine Mission 2006. Sie sagten, wir wollen Weltmeister werden und wir haben eine Mission 2015 und weit darüber hinaus. Wir sind Weltbeweger, indem wir mit dem Heiligen Geist zusammen in dieser Gemeinschaft leben. Jetzt noch ein paar praktische Tipps für diese Woche und darüber hinaus. Lebe in beständiger Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Komm wirklich, sei ein Teil davon. Betet gemeinsam in den Hausgruppen, vorm Gottesdienst, auf dem Paradeplatz, im McDonald's und werde zum Türöffner. Werdet zum Türöffner für diejenigen, die noch nicht drinnen sind und holt sie rein, ladet sie ein.